ARD.
Die illegalen Siedlungen sind ein steingewordenes Hindernis für die Zwei-Staaten-Lösung. Die Position der Bundesregierung ist eindeutig und unverändert. Die Politik des Siedlungsbaus ist völkerrechtswidrig. Das habe ich auch gestern meinen israelischen Gesprächspartnern gesagt.
Das hat der deutsche Außenminister Wadephul im Westjordanland gesagt, wo er heute auch Palästinenser Präsident Abbas getroffen hat. Wir schauen gleich, was der CDU-Politiker bei seinem Besuch in Israel zudem an zusätzlichen Mitteln für das UN-Welternährungsprogramm angekündigt hat.
Und heute hat ja auch die Bundeswehr mit den Hilfslieferungen per Luft angefangen.
Nicht nur Deutschland ist heute in Israel vertreten, auch der US-Sondergesandte Witkoff ist dort, um sich ein Bild von der Lage im Gazastreifen zu machen.
Und das macht er, bevor er dann weiter nach Russland reist. So hat es zumindest US-Präsident Trump gesagt.
Ja, und damit sind wir beim Krieg gegen die Ukraine. Auch da hat die Bundesregierung heute weitere Unterstützung angekündigt, nämlich die Lieferung von Patriot-Raketenabwehrsystemen.
Richtig, und Präsident Zelensky muss jetzt wieder Vertrauen zurückgewinnen. Stichwort Antikorruptionsgesetz. Hallo, ich bin Janine Albrecht.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, dem 1. August um 16.30 Uhr. Und wir bleiben gleich in der Ukraine. Heute hat Deutschland dem Land weitere Unterstützung bei der Verteidigung gegen die russischen Angriffe zugesagt. Wie soll die aussehen?
Die Ukraine soll weitere Patriot-Raketenabwehrsysteme bekommen. Das hat heute das Verteidigungsministerium mitgeteilt. Damit stärkt die Bundeswehr die Luftverteidigung der Ukraine. Geplant sind nun 2 weitere Patriot-Systeme. Wann sie geliefert werden sollen, sagt uns unser Korrespondent in Berlin, Oliver Neuroth.
In den nächsten Tagen schon will die Bundeswehr die Patriot-Startgeräte in die Ukraine schicken. Große Lastwagen, auf denen Behälter mit Raketen für die Luftabwehr installiert werden. Weitere Teile des Systems sollen in 2 bis 3 Monaten folgen. Angekündigt hatte Verteidigungsminister Pistorius die Lieferung schon Anfang vergangener Woche. Aber nur unter der Bedingung, dass der US-Hersteller für einen schnellen Ersatz sorgt, weil im Bestand der Bundeswehr eine Lücke entsteht. Den Ersatz sichert das US-Verteidigungsministerium nun zu. Als erste Nation überhaupt soll Deutschland Patriot-Systeme der neuesten Generation bekommen. Bezahlen wird das Deutschland. Ein komplett ausgestattetes Patriot-System kostet rund 1 Milliarde Euro. Patriot gehört zu den modernsten Flugabwehrsystemen der Welt. Es kann bis zu 50 mögliche Ziele gleichzeitig überwachen und 5 aktiv bekämpfen mit Lenkflugkörpern in einer Entfernung von etwa 70 Kilometern. Die Bundeswehr hat der Ukraine bisher schon 3 Patriots zur Verfügung gestellt.
Verteidigungsminister Pistorius hat aber nochmal betont, dass es mehr Hilfe brauche. Er sagte wörtlich, wir gehen voran und verbinden diese Lieferungen mit dem Appell an unsere Partner, ihrerseits weitere Systeme zeitnah zur Verfügung zu stellen.
Ja, wie dringend die Ukraine solche Abwehrsysteme braucht, wurde ja gerade erst wieder klar bei dem jüngsten russischen Angriff.
Allerdings, gestern hat es ja in der Nacht in der Hauptstadt Kiew einen massiven Drohnen- und Raketenangriff gegeben. Und darum ging es ja auch heute früh schon in unserem Podcast. Deshalb war dort heute ein offizieller Tag der Trauer für die 31 Todesopfer, unter denen 5 Kinder waren. Präsident Zelensky sagte, Russland habe im Juli mehr als 5.100 Gleitbomben auf die Ukraine abgefeuert. Mehr als 3.800 Drohnen und knapp 260 Raketen. Und er rief heute wieder mal zu strengeren Wirtschaftssanktionen anderer Länder gegen Russland auf. Und dabei hat er betont, dass Sanktionen durchaus helfen würden. Das hat er wohl auch in Richtung USA gesagt, nachdem Präsident Trump gestern ja gemeint hat, solche Maßnahmen würden den russischen Präsidenten Putin offenbar nicht stören.
Präsident Zelensky steht ja aber auch gerade selber in seinem Land ziemlich unter Druck.
Da sprichst du das Antikorruptionsgesetz an.
Genau. Gegen das hatte es ja große Demonstrationen gegeben und gestern hat das ukrainische Parlament dann ein neues Gesetz beschlossen.
Mit dem neuen Gesetz soll die Unabhängigkeit von 2 Behörden zur Korruptionsbekämpfung wiederhergestellt werden. Eigentlich hatte Präsident Zelensky geplant, sie der Generalstaatsanwaltschaft zu unterstellen und damit auch seiner Kontrolle. Die Kehrtwende, die war wohl die Reaktion auf die Proteste im Land und auch auf den Druck westlicher Staaten und der EU.
Und unsere Korrespondenten in Kiew haben während der Proteste ja auch darüber berichtet, dass Zelensky damit riskiert, den Rückhalt in der Bevölkerung zu verlieren. was angesichts des Krieges nicht gut wäre. Sehr interessant war, was dazu im Deutschlandfunk der Politikwissenschaftler Matja Nelles sagte.
Genau, er meinte, dass Selenskyj dadurch viel Vertrauen verloren gegangen sei, aber die junge Demokratie der Ukraine viel gewonnen habe. Korruption, das ist in der Ukraine auch im Rüstungs- und Beschaffungswesen ein Problem. Und das sieht auch Nelles so, der Mitbegründer des deutsch-ukrainischen Büros, das sich auch für den Austausch der Länder auf wirtschaftlicher Ebene einsetzt.
Die meisten staatlichen Mittel in die Verteidigung, also Ukraine gibt 50% ihrer Staatshaushalts oder Staatsausgaben in die Verteidigung und fast 50% des BIPs fließen in Verteidigung. Da ist klar, dass dieser Sektor besonderer Kontrolle unterworfen werden muss und dass da auch versucht wird zu stehlen. Das kennen wir auch aus Deutschland, dass in Krisen, Stichwort Maskenskandal, Leute sich versuchen zu bereichern. Und da gibt es in der Ukraine Kontrollmechanismen, die geschützt und ausgebaut werden müssen. Und das muss man auch immer wieder betonen. Es gibt bisher keine Beweise, dass zum Beispiel deutsche Gelder oder deutsche Waffenhilfe oder amerikanische Waffenhilfe veruntreut wurde in einem nennenswerten Umfang. Das heißt, da gibt es Probleme, es gibt Kontrollmechanismen, die gestärkt werden müssen, aber auch keine ausufernde Korruption im klassischen Sinne.
Und zu den Staaten, bei denen Selenskyj wieder Vertrauen aufbauen muss, gehören auch die USA. Auch wenn das zu Beginn der Amtszeit von Trump zunächst ja ganz anders aussah.
Ja, aber mittlerweile scheint Trump doch wieder an der Seite der Ukraine zu stehen. Nach den jüngsten Angriffen Russlands auf Kiew hat der US-Präsident auf jeden Fall klare Worte gefunden. Gegenüber Journalisten hat er gesagt, Zitat, ich finde widerwärtig, was sie tun. Aktuell läuft ja auch die von ihm gesetzte Frist für eine Waffenruhe. Sie endet am 8. August. Jetzt sind es also noch 7 Tage. Ansonsten drohen die USA Russland mit Sanktionen.
Ja, und hat sich da Moskau irgendwie beeindruckt gezeigt?
Nein. Präsident Putin ließ heute mitteilen, dass die russischen Streitkräfte entlang der gesamten Frontlinie in der Ukraine vorrücken. Das geschehe trotz des Bestrebens des Westens, die russische Offensive aufzuhalten. Dabei bekräftigte Putin auch, dass Russlands Armee vor wenigen Tagen die Stadt Chasiv-Yar in der Ostukraine, in der Region Donetsk, eingenommen hat, was die Ukraine allerdings bestreitet.
Aber auch das ist heute aus Russland zu hören. Putin hoffe auf eine Fortsetzung der Friedensgespräche mit der Ukraine.
Ja, das hat Putin bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko gesagt. Dabei schlug er Arbeitsgruppen vor, die mögliche Kompromisse erörtern könnten. Die Gespräche, die sollten dann, Zitat, ohne Kameras und in einer ruhigen Atmosphäre geführt werden. Vielleicht hofft er damit auch, die USA etwas zu besänftigen, denn laut Trump soll sein US-Gesandter Witkow ja nach Moskau reisen, um dann auch über den Krieg gegen die Ukraine zu reden.
Im Moment ist Witkow ja noch in Israel und er wollte sich dort auch ein Bild von der Lage im Gazastreifen machen. Welche Orte hat er eigentlich besucht?
Er hat sich dort eine Verteilstelle für Hilfsgüter angeschaut von der Stiftung Gaza Humanitarian Foundation, die von den USA und Israel unterstützt wird. Begleitet hat ihn dabei der US-Botschafter in Israel, Huckabee, der heute von dem Besuch Fotos auf X gepostet hat, allerdings ohne genaue Ortsangabe. Er schreibt dort, sie hätten mit der israelischen Armee und Leuten vor Ort gesprochen und er spricht da auch von einer unglaublichen Leistung. JHF verteile mehr als 1 Million Mahlzeiten am Tag. Aber dazu muss man auch sagen, dass diese Hilfsorganisation hoch umstritten ist, vor allem weil die Verteilung der Hilfsgüter oft sehr chaotisch abläuft und dabei sind ja auch schon Schüsse gefallen, bei denen Hilfssuchende verletzt oder sogar getötet wurden.
Umstritten sind aber auch die Hilfslieferungen per Luft, an denen sich ja seit heute die Bundeswehr beteiligt. Was für Hilfsgüter wurden da eigentlich abgeworfen?
In den ersten beiden Flügen, da hat die Bundeswehr laut Verteidigungsministerium 34 Paletten mit knapp 14 Tonnen Nahrungsmitteln und medizinischen Hilfsgütern abgeworfen. Koordiniert wird diese sogenannte Luftbrücke von Jordanien aus und zum Start sagte Verteidigungsminister Pistorius, in Gaza fehle es in diesen Tagen vor allem an Nahrung und Medikamenten. Für viele Menschen, auch für viele Kinder, gehe es ums nackte Überleben. Und es sei klar, dass die Flüge nur einen sehr kleinen Teil dazu beitragen könnten, den Betroffenen das Allernötigste zur Verfügung zu stellen.
Wir haben ja am Anfang schon Außenminister Wadephul gehört. Er hat ja bei seinem Besuch in Israel auch freien Zugang für internationale Helfer in das Palästinensergebiet gefordert.
Außerdem hat er angekündigt, dass Deutschland dem UN-Welternährungsprogramm zusätzlich Geld zur Verfügung stellen will. Und unser Korrespondent Philipp Kunschner in Tel Aviv hat den Besuch des Außenministers verfolgt.
Ich habe Arbeit für Sie, so die Worte von Bundesaußenminister Johann Wadephul bei seiner Ankunft am israelischen Außenministerium zu seinem Amtskollegen Gideon Saar. Gemeint ist damit ein thematischer Rundumschlag. Den hatte sich Wadephul vorgenommen, sein Besuch in Nahost in einer kritischen Zeit, in der die Welt vor allem auf die humanitäre Lage in Gaza blickt. Die ist nicht nur bei politischen Gesprächen, unter anderem mit Premier Netanyahu, Hauptthema. Deutschland drängt auf ein Ende des Kriegs und sofort auf mehr Hilfe. Die Vereinten Nationen könnten diese leisten, so Wadephul.
Damit diese Hilfe jetzt schnell bei der hungernden Bevölkerung ankommt, bleibt es essentiell, dass Israel den Vereinten Nationen und den Organisationen sicheren Zugang, Transport und Verteilung ermöglicht.
In den letzten Wochen sei das nicht möglich gewesen. Wadephul kündigte an, dass Deutschland das Welternährungsprogramm mit 5 Millionen Euro unterstützen werde, zum Beispiel für die Versorgung von Suppenküchen oder Bäckereien in Gaza. Die Bundeswehr werde außerdem ein Feldkrankenhaus für grundlegende Gesundheitsversorgung bereitstellen.
Und nach seinen Gesprächen mit Israels Ministerpräsident Netanyahu hat Wadephul auch das Westjordanland besucht. Worum ging es dort?
Er hat dort ein palästinensisch-christliches Dorf besucht, denn seit Beginn des Krieges in Gaza, nach dem Terrorangriff der Hamas, dem Massaker vom 7. Oktober, hat auch dort die Gewalt zugenommen, und zwar von jüdischen Siedlern. Hören wir, was Wadephul von diesem Besuch, den Gesprächen mit den Menschen dort mitgenommen hat.
Ich glaube, wir alle sind sehr beeindruckt hier von den Schilderungen vor Ort. In diesem Ort brannten Autos. Da haben wir gerade Berichte gehört von unmittelbaren Anwohnern, die ihre Häuser verlassen mussten, wo Kinder verletzt wurden. Sogar die Kirche und der Friedhof sind zerstört worden. In Nablus werden Olivenhaine zerstört. In Masavayata wurde einer der palästinensischen Mitwirkenden des Films No Other Land oder Hatalin erschossen. Das sind keine Einzelfälle, sondern solche Taten nehmen immer mehr zu. Und diese Taten werden begangen von gewalttätigen jüdischen Siedlern. Ich möchte hier ganz klar sagen, solche Taten sind Verbrechen, sie sind Terror und sie gehören endlich polizeilich verfolgt. Berichte, dass Angehörige der IDF tatenlos zugesehen haben oder das sogar unterstützt haben sollen, sind erschreckend. Israel muss als Besatzungsmacht und als Rechtsstaat Sicherheit und Ordnung durchsetzen und Straftaten verfolgen. Es muss die palästinensische Bevölkerung vor diesen Gewalttätern schützen.
Das sind ja ziemlich deutliche Worte vom deutschen Außenminister nach dem Besuch eines Dorfes im Westjordanland, wo er auch Palästinenser Präsident Abbas in Ramallah getroffen hat. Dort hat ja die Autonomiebehörde ihren Sitz, die das Westjordanland und Ostjerusalem beansprucht.
Und Abbas und Wadephul, die waren sich offenbar darin einig, dass die Terrororganisation Hamas keine politische Rolle mehr spielen dürfe, also nach einem Waffenstillstand, wenn es um den Wiederaufbau geht.
Die palästinensische Behörde ist die einzige anerkannte Vertreterin palästinensischer Interessen. Sie soll auch nach Gaza zurückkehren. Präsident Abbas hat mir diesen Willen auch gerade eben noch einmal ausdrücklich unterstrichen. Sie soll am Wiederaufbau beteiligt sein. Deutschland ist bereit, diesen Wiederaufbauprozess aktiv zu unterstützen. Dafür bedarf es einerseits einer Erneuerung der demokratischen Legitimation der palästinensischen Behörde. Dafür darf sie andererseits aber auch finanziell nicht ausgetrocknet werden. Ich habe heute zugesagt, dass sich Deutschland an einer von Ägypten geplanten Wiederaufbaukonferenz als Mitveranstalter einbringen wird.
Soweit Außenminister Wadephul in Ramallah im Westjordanland und soweit auch unser Blick für den Moment nach Nahost.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke. Bei mir im Studio war Janine Albrecht aus der Nachrichtenredaktion.